So. Ja, guten Abend auch von mir. Ein spannender Text. Heute sind wir zurück im Richterbuch, nachdem wir letzte Woche gemeinsam im Aschermittwoch in die Fastenzeit gestartet sind. Aber erstmal, bevor wir uns wieder dem Richterbuch zuwenden, noch ein kurzer Bericht von meinem letzten Wochenende. Wir haben als Familie Freunde am Bodensee besucht und das war für uns als Familie echt eine schöne Zeit. Und naja, die habe ich aber natürlich auch genutzt, um hier ein bisschen diesen Predigttext von heute ja zu ringen, den Text, den wir gerade gehört haben. Und wir waren also in der Nähe vom Bodensee und jedenfalls haben wir da bei einem netten Beisammensein im Garten von unseren Freunden auch einen Pastor kennengelernt von einer Baptistengemeinde da in dem Ort. Und dann dachte ich mir, ha, den frage ich doch jetzt mal, was der über unseren Text hier denkt. Und einer von seinen ersten Kommentaren, der lautet dann ungefähr so: Oh, nicht ganz einfach. Und ja, was soll ich sagen, das trifft den Nagel irgendwie schon auf den Kopf. Weil einfach, das ist unser Text nämlich in vieler Hinsicht nicht. Weder textlich noch theologisch, weder moralisch noch in der Anwendung. Das ist schon so ein Text, wo man erstmal denkt, Gott, was willst du uns denn damit sagen, oder? Und ja, leider kann ich nicht auf alles in diesem Text heute eingehen. Aber bei allem, was an dem Text auf den ersten Blick schwierig ist, da ist die Kernbotschaft doch der Mühe wert. Und die Botschaft von dem Text, die passt auch in die Buß- und Fastenzeit, in der wir uns ja gerade jetzt befinden. Wie lautet also die Botschaft des Textes? Ich denke, dass eine zentrale Lehre von diesem Text die ist: Je tiefer wir uns in Götzendienst verstricken, desto größer werden unsere Probleme damit. Aber Umkehr, die ist möglich und Umkehr, die macht dann auch frei davon. Soweit also die These für heute. Je tiefer wir uns in Götzendienst verstricken, desto größer werden unsere Probleme, aber Umkehr ist möglich und die macht frei davon. Und darauf wollen wir unseren Text also heute abklopfen. Auf das Problem, nämlich Götzendienst, auf die Lösung, nämlich Umkehr und auf die Folge davon, nämlich Frieden und Freiheit. Legen wir also los mit dem Problem. Was ist das Problem der Israeliten in unserem Text heute? Und schaut man sich den Text jetzt erstmal oberflächlich an, dann kann man eigentlich schnell sagen, Moab. Die Unterdrückung durch Moab, die ist hier offensichtlich das Problem von den Israeliten. Und äußerlich, na klar, da ist die Unterdrückung auch wirklich ein Problem. Unterdrückung, die bedeutet ja eigentlich immer schlimmes Leid für diejenigen, die eben unterdrückt werden. Das Volk, das ist wegen dieser Unterdrückung durch die Moabiter und deren Verbündete nicht mehr frei in dem guten Land, das ihm eigentlich von Gott verheißen worden war, um es dann eben auch unbesorgt zu bewohnen und um ihn dort zu dienen. Moab ist das Problem. Man könnte vielleicht auch sagen, dass so das Expansionsstreben von ausländischen Mächten das Problem ist, wenn man es vielleicht etwas zeitloser oder aktueller formulieren möchte. Aber das wird jetzt hier keine politische Predigt. Da darf man nämlich nicht stehen bleiben. Weil wie ist es denn jetzt dazu gekommen, dass Israel hier unterdrückt wird? Der Text beantwortet es nicht mit dem Machtstreben von Moab, sondern Gott selbst stärkt hier die Moabiter gegen sein eigenes Volk. Warum macht er das? Israel hatte doch eigentlich schon genug Probleme im Landesinnern. Wir haben in der Serie ja schon gehört, dass Gottes Volk nämlich nicht imstande gewesen ist, die früheren Bewohner von dem Land Kanaan zu vertreiben und deren Götzendienst auszumerzen. Warum jetzt auch noch dieser Druck von außen? Ja, und diese Unterdrückung von außen, das macht unser Text hier wirklich glasklarer, als man es auf den ersten Blick vielleicht annimmt. Diese Unterdrückung von außen, die ist die Folge von Israels Götzendienst. Israel hat nämlich nicht nur den Götzendienst im Landesinnern nicht ausgemerzt, sondern den stattdessen sogar übernommen. Und was hier passiert, das ist also gewissermaßen die Quittung dafür. wie Gott es auch angekündigt hatte im 5. Buch Mose schon. Wie kommt man jetzt aber darauf? Wo lesen wir denn hier in unserem Text überhaupt was von Götzendienst? In Richter 3, Vers 12, da heißt es doch erstmal nur ganz schlicht, dass Israel ihm wieder tat, was böse ist in Gottes Augen. Dass wir jetzt aber bei diesem Bösen vor allem an Götzendienst zu denken haben, das wird erst dann ganz deutlich, wenn wir uns mal die Namen anschauen von den Protagonisten hier und auch die Umstände von dieser Unterdrückung, von der der Text hier berichtet. Die Namen und die Umstände, die wollen wir jetzt also mal unter die Lupe nehmen. Wer tritt in unserem Text hier denn auf den Plan? Wir haben da zwei Richter. Da ist zum einen Ehud. Und sein Name, der bedeutet wahrscheinlich, wo ist die Pracht? Wo ist die Pracht? Ehuds Name, der weist also darauf hin, dass Israel seine Pracht als Gottes Volk anscheinend verloren hatte. Wo ist diese Pracht geblieben? Dann haben wir da unseren anderen Richter, Shamgar, den Sohn Anats, wie es in Vers 31 ganz am Ende vom Text heißt. Und dazu ist zu sagen, dass Shamgar kein israelitischer Name war, sondern ein horitischer. Und Anat, das ist jetzt nicht etwa der Name von Shamgars Vater oder so, sondern Anat, so heißt eine semitische Göttin, die für Fruchtbarkeit und für Krieg zuständig war. Shamgar wird uns also als jemand vorgestellt sozusagen, der nicht unbedingt aus einem strenggläubigen Elternhaus kommt, sondern der wird uns vorgestellt als jemand, dessen Familie wahrscheinlich selber einer kanaanitischen Kultur nicht unbedingt abgeneigt war. Und er wird uns auch als jemand vorgestellt, der anscheinend derart in Götzendienst verstrickt war, dass er sich sogar den Titel Sohn Anats verdient hat. Unsere vermeintlichen Helden, die führen den Abfall von Gott also gewissermaßen schon im Namen. Und dann haben wir da natürlich noch Eglon oder Eklon, den Schurken in dem Bericht sozusagen. Was bedeutet sein Name? Eklon, das ist eine Verniedlichungsform vom hebräischen Wort Egel. Und Egel, das heißt so viel wie Kalb. Das ist dasselbe Wort, das beispielsweise auch für das goldene Kalb verwendet wird, das sich Israel am Berg Sinai gemacht hat. Der Bösewicht in unserem Hauptstück hier, der wird also dargestellt als ein Kalb oder genauer gesagt so ein bisschen spöttisch als ein fettes Götzenkälbchen. Und was machen die Israeliten in dem Abfall jetzt mit diesem fetten Götzenkälbchen? Sie bringen ihm Tribut, steht da in unserem Text in Vers 17. Aber das ist nicht alles, was der Text hier aussagt. Hier ist nämlich jetzt so eine Doppeldeutigkeit versteckt. Weil die hebräischen Worte, die hier benutzt werden, um das Tributüberbringen zu beschreiben, die sind selbst der Opfersprache vom Alten Testament entlehnt. Also statt, dass man übersetzt, er überbrachte Eglon dem König von Moab den Tribut, kann man etwas salopp gesprochen genauso gut übersetzen, er brachte dem fetten moabitischen Kälbchen Opfer dar. Israel opfert fremden Göttern, so lautet die Anklage, die hier im Text versteckt ist. Gottes Volk dient nicht Gott, sondern zwar keinem goldenen, dafür aber einem moabitischen Kalb. Und zwar so eifrig, dass dieses Kalb von den vielen Opfern, ja, regelrecht fett wird. Das ist es, was Israel im Grunde genommen diese 18 Jahre der Unterdrückung lang gemacht hat. Götzendienst pur, das ist der Grund für Israels Unterdrückung. Und da ist so eine beißende Ironie drin, die Heilige Schrift dem ganzen Geschehen hier beilegt. Der Götzendienst ist der Abfall von dem einzig wahren Gott. Dieser Abfall, der ist dann der Grund für Israels Unterdrückung. Und diese Unterdrückung, die geschieht jetzt im Grunde gerade durch die fremden Götzen selbst, die Israel dann dummerweise mit seinen Opfern auch noch weiter nährt und pflegt, anstatt sich von ihnen abzuwenden. Das ist die Tragik in diesem Text. Israel ist gefangen im Kreislauf von Götzendienst und Unterdrückung. Und so ist es mit dem Götzendienst. Der beginnt im Innern und irgendwann stellen sich dann auch die äußeren Probleme ein. Versagen im Innern Israels, Moabiter im Osten, Philister im Westen. Probleme überall. Das ist so diese Bestandsaufnahme in Richter 3. Und wenn wir jetzt von diesem ganzen Götzendienst und dem Problem hören, dann kann man leicht denken, puh, Gott sei Dank liegt die Richterzeit hinter uns. Und ja, wir beten nicht Anat an und wir opfern auch keinen fetten Kälbchen. Oder machen wir das vielleicht doch? Weil seht mal, Anat, das war die Göttin für Fruchtbarkeit und Krieg. Das habe ich eben schon kurz erwähnt. Und sind es nicht vielleicht doch auch irgendwie Bereiche, in denen wir heute gewissermaßen der falschen Gottheit huldigen? Wie sieht's denn aus mit unserer sexuellen Reinheit? Wie wichtig ist uns das Thema Sex? Wie gehen wir mit dem anderen Geschlecht um? Wie schauen wir es an? Wie denken wir darüber? Und was ist mit dem Krieg? Lassen wir uns nicht vielleicht doch auf eine gewisse Art von der Gewalt faszinieren, von der wir gerade um den Globus herum immer wieder hören? Und wer sind die ohnehin fetten Kälber, denen wir weiter unser Geld und unsere Zeit in den Rachen schmeißen und ihnen Opfer bringen? Vielleicht sind unsere Götzen hier eine verquere Unterhaltungsindustrie, vielleicht ein übertriebener Konsum oder vielleicht das eigene Bankdepot. All das sind Dinge, die uns, während wir sie hegen und pflegen, die Beziehung zu dem einen wahren Gott vergessen lassen können. Wie viele Streamingdienste zahlst du zum Beispiel und wie viel Zeit kosten die dich im Monat? Wie voll ist dein Kleiderschrank oder wie viel Zeit raubt es dir, Aktienkurse zu verfolgen oder die beste Geldanlage zu finden? Bestimmt kann unser moderner Götzendienst ganz anders aussehen als der Götzendienst damals. Aber die Folge, die ist doch dieselbe. Nämlich Abfall von Gott und Knechtschaft, gerade durch diejenigen Götzen, die wir an Gottes Stelle setzen. Und je mehr wir unsere Zeit, unser Geld, unsere Energie in diese Götzen versenken, je mehr Tribut wir ihnen zollen, desto fetter, desto stärker werden sie. Und desto verzweifelter wird unsere Gefangenschaft und unsere Unterdrückung durch die Götzen. Die Israeliten jedenfalls, die bekommen das hier volle 18 Jahre lang zu spüren. Und sie spüren es so lang, bis sie an diesen einen entscheidenden Wendepunkt kommen. Als sie merken, dass sie aus dieser Abwärtsspirale nicht aus eigener Kraft rauskommen und ja die Unterdrückung unerträglich wird, da schreien sie zu Gott. Endlich, sie schreien zu Gott und Gott hilft. Gott schickt einen Retter. Und wie das Volk selbst erleben auch diese Retter hier Bekehrung. Wir haben da den Shamgar, der sich aus dem Götzendienst ganz offensichtlich löst, um nicht mehr für Anat, sondern für den wahren Gott zu kämpfen, und zwar gegen die Philister, die Israel im Westen bedrohen. Und im Osten, da haben wir den Ehud, der, nachdem er dem Kälbchen geopfert hat sozusagen, nachdem er Eglon dem Tribut überbracht hat, der umkehrt. Und der Ort dieser Umkehr, der ist kein Zufall. Wir lesen das in Richter 3, im ersten Teil von Vers 19. Er selbst aber kehrte um bei den Götzenbildern von Gilgal. Und dieses Gilgal, das war eigentlich der Ort, an dem Israel das erste Mal gelagert hat, als es über den Jordan in das verheißene Land gekommen ist. Hier wurde das Volk beschnitten, hat das Passa gefeiert, hat Gedenksteine errichtet und so den Bund mit Gott erneuert. Und an diesem heiligen Ort, lesen wir, stehen jetzt Götzenbilder. Aber genau bei diesen Götzenbildern von Gilgal ist jetzt endgültig Schluss mit dem Götzendienst. Der Ort von Israels Anfang im verheißenen Land, der wird hier jetzt auch der Ort von einem Neuanfang. Und wie, um genau das zu unterstreichen, haben wir wieder eine Doppeldeutigkeit in dem Text. Das Wort, das hier für Umkehren gebraucht wird, das kann tatsächlich nicht nur die äußere Umkehr, die äußere Bewegung bezeichnen, sondern wie bei uns auch im Deutschen die innere Umkehr bzw. das innere Abwenden meinen. Und so wendet sich Ehud hier ab von den Götzenbildern und er kehrt zu Eglon zurück, um ja im übertragenen Sinne diesem fetten Kälbchen, dem 18 Jahre lang falsch geopfert wurde, ein Ende zu setzen. Schluss mit dem Götzendienst. Was beim ersten Lesen von dem Text also wie so ein heimtückischer Mordanschlag aussieht, das ist tiefer liegend auch das äußere Zeichen von einer inneren Umkehr. Ehud sticht hier nicht einfach den moabitischen König nieder, sondern im Sinnbild die falschen Götter selbst. Das Joch der Götzen, das will der Ehud abschütteln. Und lass uns jetzt noch kurz über diese Umkehr sprechen. Was lehrt der Text hier über Umkehr? Der lehrt erstmal, dass Umkehr, egal wie tief wir vielleicht auch in unserem eigenen Götzendienst stecken, der lehrt, dass Umkehr möglich ist. Und diese Umkehr, die kostet vielleicht Mut, die kostet vielleicht auch Überwindung, aber die braucht im Grunde nicht mehr als eine einzige Zutat. Und die Zutat, die ist das Schreien zu Gott. Wenn du also vielleicht heute merkst oder weißt, dass du in irgendeinem Bereich von deinem Leben in Götzendienst sozusagen geraten bist, auch wenn dich das schon lang gefangen hält, dann mach's wie die Israeliten und schrei noch heute zu Gott. Mehr braucht's nicht, um Rettung in Gang zu setzen. Und dein Retter und Richter, der muss nicht erst noch aufstehen, wie Ehud oder Shamgar das mussten, sondern der ist bereits auferstanden. Und der heißt, ihr könnt es euch denken, Jesus Christus. In Johannes 8, Vers 36, da steht dieser schöne Vers, den ihr bestimmt auch schon mal gehört habt. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Und genau das ist die wunderbare Folge, wenn wir uns an Gott wenden. Freiheit. Freiheit von unserer Sünde und Freiheit von dem Götzendienst, der uns vielleicht gefangen hält. Genau das erlebt Israel wie im Vorbild durch Ehud und Shamgar. Zu einer Zeit, als Israel nicht mal mehr über Waffen verfügte, als ein Abschütteln von diesem fremden Joch, also vielleicht weiter weg erschienen hat als je zuvor. Da macht sich Ehud eben diesen kleinen Dolch und Shamgar greift schlicht zu einem Rinderstachel und im Vertrauen nicht auf die eigene Stärke, sondern auf Gott, dem Götzendienst Einhalt zu gebieten. Und die Folge ist Rettung und Ruhe in einem immensen Ausmaß. Mit 80 Jahren der Ruhe läuten die beiden Richter hier nämlich die längste Ruhephase von dieser gesamten Richterzeit ein. Und mit diesem Ausblick kommen wir langsam zum Schluss. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Das Problem von Gottes Volk ist Götzendienst. Der Götzendienst zieht das Volk immer tiefer in die Unterdrückung rein. Der verstärkt sich also gewissermaßen selbst. Aber ob man nun schon zu Gottes Volk gehört oder vielleicht auch noch nicht, Umkehr ist jederzeit möglich. Wir können uns von den Götzen abwenden, die Seiten wechseln, vom Reich der Finsternis in das Reich von Jesus Christus kommen. Und da ist sie dann, die Freiheit. Die falschen Götzen, die uns vielleicht noch hier oder da unterjochen wollen, das Joch von denen, das kann abgeschüttelt werden. Die Ruhe, die Ehud und Shamgar den Israeliten gebracht haben, die ist ja nur ein blasser Schatten von der Ruhe, die wir erleben dürfen, wenn wir uns von dem so viel größeren Richter, Jesus Christus, retten lassen. Also worauf warten wir noch? Weitere 18 Jahre in Gefangenschaft? Gott bewahre. Was bleibt also? Ein schwieriger Text mit einer einfachen Botschaft. Kehr um, Schluss mit der Knechtschaft durch falsche Götter. Und wenn sie dir auch zu stark erscheinen, was dich angeht, braucht's nicht mehr als ein Schreien zu Gott, um die Richtung zu ändern. Wir müssen nämlich nicht unser eigener Retter sein. Ich will jetzt schließen mit dieser entscheidenden Szene aus dem kühlen Obergemach von Eklon. Ich lese nochmal die Verse 20 bis 21. Da kam Ehud zu ihm hinein. Er aber saß in seinem kühlen Obergemach, das für ihn allein bestimmt war. Und Ehud sprach: Ein Wort Gottes habe ich an dich. Da stand er von seinem Thron auf. Ehud aber griff mit seiner linken Hand zu und nahm das Schwert von seiner rechten Hüfte und stieß es ihm in den Bauch. Was ist die letzte Amtshandlung Eklons, des fremden Königs, der hier stellvertretend für die fremden Götter steht? Seine letzte Amtshandlung ist es, dass er sich von seinem Thron erhebt. Als er von der Sache des wahren Gottes erfährt, da räumt sozusagen das fette Götzenkalb stumm seinen Thron. Eklon erhebt sich und findet dann sein Ende. Schluss mit den falschen Götzen. Sie müssen ihren Thron räumen, wenn der Retter kommt. Nicht nur im alten Israel, sondern hier und heute auch in unserem Leben. Wir verteidigen dabei kein irdisches Land. Wir ziehen jetzt nicht los mit einem Dolch oder einem Rinderstachel, sondern wir kämpfen im Vertrauen auf Gottes Wort, das schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. Lass uns vertrauen auf das Wort und lass uns Jesus vertrauen und mit den falschen Götzen brechen, die uns unterdrücken wollen. Amen.